Ja, hallo liebe Zuschauer, hallo Johann, hallo Yvonne, grüßt euch.
Hallo, lieber Seto, hallo Yvonne.
Johann, wir interviewen dich übers Internet. Ich habe einen Blick auf deine Homepage oder Blog ist es, glaube ich, geworfen und da sind mir die Worte aufgefallen, allumfassende Wahrheit und unauffindbare, alles enthaltender Urgrund.
Ja.
Was ist damit gemeint?
Also es gibt ja immer für mich zwei Aspekte und zwei Herangehensweisen bei diesen Dingen. Einmal gibt es die Seite, die könnte man nennen, theoretisch nennen. In Anführungsstrichen theoretisch. Das ist also alles, was man so lesen kann, was man auch sich vorstellen kann, was man auch durch Nachdenken in gewisser Weise herausfinden kann. Und dann gibt es die Seite der Erfahrung, sag ich mal, der direkten Erfahrung. Und beides ist für mich getrennt voneinander möglich und aber auch gemeinsam. Also ich kann die Sache ganz, ich kann mich belesen, ich kann Bücher lesen, ich kann Erkenntnisse gewinnen, mental sozusagen, aber ich kann auch dann die Sachen direkt erfahren. Wenn ich aber darüber nichts lese, also ich muss die kurze Einführung machen, damit klar wird, wie ich darauf komme oder was es wie. Es ist jetzt nicht einfach ein spontaner Ausruf eines Momentes sozusagen, sondern das ist quasi. Ja, ist klar, was ich meine, oder? Geronnen über viele, viele Jahre sozusagen und hat sich ergeben aus einer vielen langjährigen Entwicklung in mir, die durch verschiedene Stufen und Schritte gegangen ist, die sich in mir ergeben haben sozusagen. Habe ich dann immer gemerkt, dass sich da wieder ein neuer Schritt in mir ergibt und habe dann gesucht, habe dann nach Worten gesucht, habe dann nach anderen Lehrern gesucht, habe Bücher gelesen, habe geforscht, ob ich das irgendwo wiederfinde, was ich da in mir sozusagen zeigen möchte oder offenbaren möchte, was für eine Erfahrung und was für eine Ebene. Und habe das dann irgendwo wiedergefunden. Zum Beispiel ein wichtiger Schritt war dann bei Nisargadatta, da habe ich dann was gefunden. Und das hat mich dann bestätigt sozusagen in dem, was ich eigentlich innerlich gespürt habe, dass das da auf mich zukommt oder dass ich das anbahne. Und hat die ganze Sache dann verstärkt. Und sozusagen klar werden lassen, klar gemacht und auch im Verstand sozusagen. Also der zieht dann sozusagen mit und verstärkt die ganze Sache dadurch, dass er quasi einen Namen in Anführungsstrichen dafür hat oder eine Beschreibung oder eine Erklärung oder das klar wird, ja, das haben andere, das hat sich in anderen Menschen auch schon vollzogen oder ist da auch vorhanden. Und so versuche ich immer darauf zu achten, dass aber das, was ich jetzt zum Beispiel auf meiner Internetseite schreibe oder was ich jetzt von mir spreche, von mir erzähle, da unterscheide ich einfach zwischen Dingen, die mir auf meinem Weg begegnet sind oder die mal vor einigen Jahren so und so waren. Also die kommen ja in meinen Texten vor, aber es gibt ja auch einen quasi in Anführungsstrichen einen Jetzt-Zustand, der zwar auch natürlich unterworfen ist den täglichen Veränderungen und Gegebenheiten, aber es gibt ja sowas wie so eine Art, wie ist es so, wie ist es jetzt, wie ist es jetzt so im Durchschnitt sozusagen, so die letzten Monate oder ihr wisst, was ich meine, glaube ich, oder? Und
Ja.
da versuche ich natürlich auch das auszudrücken, so einfach wie möglich, wie es jetzt ist, sozusagen, wie die Erfahrung jetzt ist. Und die kann ich ja auch jetzt in diesem Moment beschreiben. Und das muss ich habe den Anspruch, dass es sich für mich deckt. Also das, was ich theoretisch oder in Worte kleide, dass ich das möglichst gut mit dem übereinstimme, was ich auch tatsächlich erfahre und nicht irgendwie eine Art von Modell ist, sozusagen. Also jetzt zurück auf deine Frage, die allumfassende Wahrheit, das ist ja ein sehr ein sehr starker Ausdruck, würde ich mal sagen, oder ein sehr und wie komme ich da drauf? Ich habe also verschiedene, seit 10 Jahren, also ich war vor 10 Jahren bei Christian Meyer, der hat die ganze Sache angefangen mit dem Aufwachen so richtig durchzubrechen. Und dabei ist es aber nicht geblieben bei dem Aufwachen bei Christian Meyer, sondern es hat sich in mehreren größeren wahrnehmbaren Schritten bei mir sozusagen noch vertieft und verfeinert und hat dadurch die gesamte Wahrnehmung dessen, was ich als Wahrheit bezeichne, immer wieder geändert. Und ich musste mir dann natürlich überlegen, so, was bezeichne ich jetzt als Wahrheit oder was ist jetzt für mich, wie beschreibe ich das jetzt, ist klar, weil es ist natürlich komplex, es sind mehrere Dinge. Und die allumfassende Wahrheit ist für mich einfach das, wo eben alles drin enthalten, da muss alles mit drin enthalten sein. Also das war mir auch einfach mental klar, da muss einfach alles drin enthalten sein. Also da kann nichts ausgeschlossen sein. Das war für mich immer so mein Startpunkt. Das könnte man auf den Satz zusammenfassen. Alles ist eins. So habe ich mal angefangen vor 20 Jahren oder so, habe ich auch schon gelesen und habe ersten Meditationsversuche gemacht und so weiter. Und da ist mir irgendwie dieser Satz begegnet und der hat mich so total berührt. Alles ist eins. Also das ist für mich so die hundertprozentige Heilung in Anführungsstrichen jetzt. Also nicht unbedingt auf körperlicher Ebene, aber so sozusagen alles ist eins, alles ist da zusammen und alles ist mit drin sozusagen. Da ist nichts draußen, da gibt's nichts draußen. Und so hat es bei mir angefangen eigentlich. Und darauf komme ich jetzt in den letzten Jahren immer mehr zurück, aber jetzt in einer weniger geistigen Art und Weise oder so in einer suchenden Art und Weise, sondern in einer erfahrenden Art und Weise, dass es, ich kann kurz einfach beschreiben, wie ich das wahrnehme, ja?
Ja.
Wie ich das einfach wahrnehme. Also es findet sehr viel statt. Es findet sehr viel statt im Körper, vielleicht eine Aufregung. Jetzt ist auch gerade eine Aufregung da. Eine Lebendigkeit, eine starke Lebendigkeit. Dann ist einfach eine Präsenz da, ein Schauen, bemerken, was jetzt stattfindet. Und das kann manchmal sehr intensiv sein, manchmal ist es total ruhig, je nachdem, was gerade stattfindet. Und darüber hinausgehend ist einfach, jetzt ist die Frage, wie beschreibt man das? Da ist einfach Stille, also da ist einfach hinter den Dingen oder um die Dinge herum kann man schlecht sagen. Es ist kein Raum, ich nehme keinen Raum wahr, also keine. Ich nehme die Stille nicht wahr als einen Raum, sondern als etwas, was man nicht direkt wahrnehmen kann. Es ist keine Wahrnehmung, es ist keine Qualität, es hat keine beschreibbare Qualität, es ist keine Wahrnehmung, kein Erleben, sondern es ist wie, als wenn alles Erleben dahin sozusagen entlassen wird, also entschwindet sozusagen im Hintergrund. Und das ist aber, hat keine Grenze, das ist nicht irgendwie ein das ist kein Ort, kein Raum, sondern es ist einfach, mir gefallen die Worte Leere halt nicht zum Beispiel. Leere ist für mich was anderes. Leere ist für mich ein Bewusstseinsraum, der leer ist. Weil der ist immer noch bewusst, der ist immer noch, da kann ich mich immer noch erkennen. Aber das, was ich jetzt beschreibe, ist einfach auch nicht mal leer. Also es hat noch nicht mal die Qualität von Leere. Und das Wort Nichts gefällt mir schon gar nicht. Ich weiß, viele Lehrer benutzen das Wort Nichts, habe ich letztens erst wieder gehört. Das gefällt mir auch nicht, weil es ist mir viel zu trocken. Man kann es als Nichts wahrnehmen, erstmal, wenn man die Aufmerksamkeit so auf den Hintergrund richtet, auf das, was sozusagen alles überschreitet, alles umrahmt oder alles, wo alles mit drin ist sozusagen einfach. Was man wahrnehmen kann. Das kann man als nichts wahrnehmen. Und ich verstehe, dass man der Einfachheit halber das dann auch nichts nennt. Aber ich finde, das trifft es überhaupt nicht, weil für mich ist völlig klar, dass alles da sozusagen wie herauskommt oder wie daraus besteht. Und das kann man dann für mich nicht nichts nennen, sondern das ist mir viel zu trocken und viel zu nichtssagend sozusagen, so, ja, das klingt so abgedroschen, so, ach, da ist nicht, nichts. Also da macht der Verstand für mich irgendwie so was Trockenes draus, so eine hohle Sache irgendwie, das gefällt mir überhaupt nicht. Und wenn ich mich da jetzt auch in der Meditation oder auch jetzt im Moment einfach die Aufmerksamkeit dahin richte, dann fühlt sich das ja sehr lebendig an zum Teil, oder was dann passiert, da passiert dann ja vielleicht auch was, also je nachdem, wie stabil man in dieser Wahrnehmung auch vielleicht ist und wie gewohnt einem das schon ist, passieren dann vielleicht nicht mehr so spannende Dinge, aber es ist nicht einfach nichts. Es gefällt mir also nicht, das Wort. Und ich kann dem keine benennbare Qualität zuordnen, aber alle Qualitäten haben darin Platz und können auftauchen und auch wieder verschwinden da drin. Und das ist für mich einfach allumfassend. Also da ist nichts, was da nicht reingehört, was da nicht reinpasst sozusagen. Genau. Und deswegen kann es keine Qualität haben, weil wenn es eine Qualität hätte, dann wäre schon ein Stück Platz weggenommen. Also das funktioniert nicht, sondern gerade deswegen ist für alles Platz, weil es selber nichts Bestimmtes ist. Dadurch kann es alles sein.
Aber dann ist da keine Identifikation damit da, oder?
Nein, nein. Nein, überhaupt nicht. Nee.
Aber wenn die passieren würde, hätte die auch da drin Platz.
Ja, ist auch passiert, ja. Es kann natürlich mal die Idee auftauchen vom Verstand, mal kurz. Ja, weiß ich nicht, fällt mir jetzt was ein. Also der Verstand hat allerlei Ideen. Ja, aber die werden nicht mehr für voll genommen. Also die ziehen nicht, die haben nicht so dieses. Es ist eher ein Spiel jetzt für mich mit den Gedanken. Also ich denke auch gerne nach über Dinge. Das finde ich auch sehr wichtig, nicht zu sagen, der Verstand hat keine Bedeutung mehr, sondern es ist aber für mich ein Spiel und eher so ein Experiment. Aber nicht, dass man drauf reinfällt und denkt, jetzt so ist es wirklich.
Okay.
Nein.
Und auch nicht denkt, ich denke das. Oder wenn man es denkt, dann ist es auch nur ein Spiel und man weiß, dass es nicht stimmt.
Es ist einfach Quatsch, ja.
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 Nochmal zu unauffindbaren Urgrund. Das finde ich interessant, weil also Urgrund und Sein wäre für mich irgendwie ähnlich oder das Gleiche sogar. Und viele sagen ja eben, das Sein, eben das kann man auch fühlen oder eben das kann man wahrnehmen. Man kann eben das Ich Bin, das Gefühl von Anwesenheit, von Sein, kann man wahrnehmen,
ja,
aber du schreibst das Unauffindbare.
Richtig.
Also
genau,
du, ja.
Ja, also es gibt das Sein natürlich, selbstverständlich. Und es ist auch überhaupt nicht getrennt von dem anderen, von dem, was ich Urgrund nenne, von dem, was ich unauffindbar nenne. Das ist nicht getrennt voneinander. Es sind zwei Aspekte. Das eine ist der Aspekt, wo Gewahrsein da ist, also das Sein. Und da ist Gewahrsein da für dieses Sein. Ist klar, sonst gäbe es ja kein Sein. Sonst würde es ja nicht wahrgenommen werden. Da muss also Gewahrsein sein. Und das Unauffindbare, dort ist halt kein Gewahrsein. Da könnte man sagen, das Gewahrsein schläft sozusagen. Also es kommt zur Ruhe. Es ist sozusagen, es macht Pause von seiner Aktivität, sich irgendetwas gewahr zu sein.
Aber
in diesem Hintergrund.
Wie kann einem überhaupt sowas bewusst sein? Also ich meine, wie kann man von was sprechen, was man nie erfahren kann? Also von dem kann man ja auch nicht wissen, dass es überhaupt gibt, oder?
Ja, das kann man sich so vorstellen. Also ich verstehe die Frage, dass es schwierig nachzuvollziehen ist. Wie soll man von etwas reden, was man nicht kennen kann, sozusagen? Indem man die Erfahrung gemacht hat, vielleicht auch mehrmals. Und wie es ist, in diese vollständige Abwesenheit von Gewahrsein und von Sein hineinzufallen und hinein zu verschwinden. Also man bekommt diesen Moment, das ist das, was auch Karl Renz die Todeserfahrung nennt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ich finde jetzt nicht alles toll, was er sagt, aber das ist so ein Punkt, den ich sehr gut finde bei ihm. Er nennt es ja auch die absolute Nichterkenntnis. Und Also Karenz ist ein Vertreter von denen, wo ich mich da wiedererkenne, was das anbelangt zum Beispiel. Und das hat auch mit Nisargadatta zu tun. Es ist eben dieses, dass das Gewahrsein, sagt Karenz, ist die subtilste Form der Anwesenheit. Das finde ich ein sehr schön ausgedrückt. Das ist sozusagen die feinstmögliche, wenn du das Sein, das Dasein, also alles, was du wahrnehmen kannst und alles, was da ist, was existiert, reduzierst aufs Minimum, bleibt sozusagen nur noch Gewahrsein übrig, wie so ein ganz feines, was sich nur noch seiner selbst als Gewahrsein gewahrt. Und das ist Gewahrsein, reines Gewahrsein. Und jetzt ist es aber so, dass es darüber hinaus auch einen Bereich, in Anführungsstrichen, einen Bereich gibt, wo dieses Gewahrsein stirbt, wo es also weg ist. Also das nennt Karl Renz, glaube ich, die absolute Nichterkenntnis, wenn ich ihn da richtig verstanden habe. Ich will jetzt nichts Falsches, aber so verstehe ich es und so verstehe ich Nisargadatta auch, der gesagt hat, es gibt der wahre und ewige Frieden, der liegt noch jenseits der Quelle von Bewusstsein. Und jetzt auf deine Frage, wie kann man darüber aber, wie kann man davon etwas wissen, wo man es doch nicht wahrnehmen kann? Genau das ist der Punkt, dass man die Erfahrung gemacht hat, dass man stirbt in dieses Nicht-Gewahrsein, dass man mit diesem Gewahrsein zusammen in dieses hineinfällt und mitbekommt, wie man sozusagen sich währenddessen auflöst und das Gewahrsein verschwindet. Das ist dann sozusagen wie so eine Art Blackout-Erfahrung. Und der Punkt ist, dass man hinterher sozusagen, wenn dann Gewahrsein wiederkommt und damit dann natürlich auch die Sinne, die sinnlichen Wahrnehmungen und die Gedanken und sozusagen das Dasein wiederkommt, wieder erscheint, dass dann ganz klar etwas in einem registriert, dass ich jetzt nicht geschlafen habe. Also ich saß auf dem Stuhl, der Körper saß auf dem Stuhl und ich bin nicht eingeschlafen. Das ist sozusagen, quasi kann man sich vorstellen wie einschlafen, nur dass man es halt bewusst mitbekommt. Und dann ist natürlich da kein Bewusstsein mehr, kein Gewahrsein mehr. Aber hinterher weiß man ganz klar, dass sozusagen das alles weg gewesen ist. Und das verankert sich dann im System, das verankert sich dann. Diese Ebene des Nicht-Gewahrseins verankert sich irgendwie. Und man kann darauf Bezug nehmen, obwohl es keine Wahrnehmung ist. Und das ist schwer, jemand zu erklären, der diese Erfahrung nicht gemacht hat.
Kann man da überhaupt noch, ja. Nochmal? Kann man da überhaupt von Erfahrung sprechen?
Eben nicht, genau, das finde ich eben schwierig. Also, es ist ja eine Nichterfahrung. Es ist eher das Gegenteil von jeder Erfahrung, ja.
Ja.
Genau. Aber ich verstehe total das Problem, dass man sich dem, wenn man diese Erfahrung selber noch nicht gemacht hat, dass es sehr schwer ist nachzuvollziehen, wie man davon sprechen können, also sollte. Also
kommen könnte, ja. Ja, ja, obwohl für mich ist es kein Problem. Ich bin offen dafür, was und wie du sagst, und ich kann das einfach, okay, ja, ist halt vielleicht so. Oder ist bestimmt so, oder aus einer bestimmten Sicht so. Es erinnert mich ein bisschen auch an den Satz, jeder Beobachter ist einer zu viel noch. Also es muss wirklich alles wegfallen. Alles muss wegfallen.
Genau. Ja, genau. Und ja, genau. Das trifft, das kommt da auch mit rein, genau. Mhm.
Ja.
Wenn der Beobachter sich noch selbst beobachten kann, sozusagen, das ist das Letzte, was er noch beobachten kann, und dann ist er weg.
Und dann kann man eigentlich auch nicht mehr von Beobachtung sprechen, weil wenn keiner mehr da ist, der beobachtet.
Genau. Ja. Und jetzt ist die Erfahrung für mich so, dass aber das Sein, also der Körper, was alles erscheint sozusagen, was sich ganz normal abspielt, da ist halt das Gewahrsein ist jetzt nicht mehr etwas Außenstehendes, wie es bei mir auch eine Zeit lang war. Also das Gewahrsein eine extra Instanz ist oder ein extra Punkt, der das Sein beobachtet oder sich dessen gewahr ist, sondern Sein und Gewahrsein sind jetzt für mich wie in der alltäglichen Erfahrung eins. Also Sein und Gewahrsein ist jetzt dasselbe und nicht mehr zwei Dinge. Das Sein beobachtet sich quasi selber, also es ist selbst einfach gewahr, es ist einfach gewahr. Genau.
Okay, und manche Non-Dualitätssprecher drücken, das meine ich auch aus, zwar anders, also zum Beispiel Andreas Müller, der sagt, da ist einfach keiner mehr, ne, das.
Ja.
Ja. Also.
Es läuft von selbst einfach, na klar.
Eigentlich noch nicht mal Anwesenheit, sondern da ist einfach nur gar nichts mehr.
Und er sagt ja zum Beispiel, ich finde die Worte total schön, nicht etwas, das als etwas erscheint.
Aha. Ja,
das ist im Prinzip auch, das könnte ich auch genauso unterschreiben, also, kann man natürlich auch, alle Worte kann man unterschiedlich auslegen, aber nicht etwas, das als etwas erscheint, genau. gut ausgedrückt, sehr einfach, sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt, aber sehr schön. Ja. Ja. Und für mich ist es in der Erfahrung eben keine harte Abgrenzung. Also Sein und Nichtsein oder Gewahrsein und eben dieses Nicht-Gewahrsein sind nicht hart abgegrenzt. Also da ist keine Trennung, wo ich sage, da switche ich hin und her. Ich kann natürlich jetzt mit der Aufmerksamkeit mich hierhin und dorthin orientieren, aber da ist überhaupt keine harte Grenze, sondern es ist mehr so ein ganz sämiger Übergang einfach in diese andere, so ganz einfach. Da ist keine harte Grenze, da ist keine Trennung.
Ja, wenn alles eins ist, kannst du eigentlich überhaupt sowieso keine Trennungen geben, ne?
Bei manchen klingt es halt so, dass sie das halt so trennen, so stark, dass sie sagen, das eine ist das eine, das andere ist das andere und das eine hat auch mit dem anderen gar nichts zu tun. Also bei manchen non-dualen Leuten klingt das so ein bisschen so, als wenn das so getrennt voneinander wäre und das hat gar nichts damit zu tun oder so, sondern für mich ist das in Anführungsstrichen dasselbe, aber es hat halt zwei Seiten.
Okay.
Also könnte man sagen, das Gewahrsein ist schon eine Erscheinung, die man aber auch nicht lange wegkriegt, sag ich mal, oder? Also es ist gleichzeitig, es ist da und nicht da, also schwarz und Farbe, oder?
Ja.
Also, ist das der natürliche Zustand, oder?
Ich glaube, gegen dieses Wort sträube ich mich deshalb, weil für den Menschen im Allgemeinen ist es sicherlich nicht sehr natürlich. Sonst hätten wir mehr Menschen davon, die davon was wüssten und darüber sprechen würden. Und von Tieren wissen was nicht, wie die sich wahrnehmen. Weil die können nicht drüber sprechen und wie ihr Bewusstsein funktioniert, finde ich, können wir uns nicht so richtig ein Urteil bilden, finde ich. Es mag sein, dass es für Tiere auch ein natürlicher Zustand ist, der dem recht ähnlich ist von der momentanen Wahrnehmung. Also davon gehe ich aus, ein Hund oder so. Aber sie wissen halt nichts so bewusst davon und könnten nie darüber sprechen. Deswegen zu sagen, es ist der natürliche Zustand, macht es für mich ein bisschen zu einfach, in Anführungsstrichen. Da ist für mich fehlt, da wird man faul. Also wenn ich das höre, dann wird man so faul. Dann sagt man, ach, ist ja eh der natürliche Zustand, da brauche ich ja gar nichts für tun oder so. Und das stimmt nicht. Weil für den Menschen im Allgemeinen, würde ich sagen, ist es gar kein natürlicher Zustand. Der weiß eigentlich nicht, der weiß weder was von Gewahrsein so wirklich, noch zumindest nicht bewusst. Also natürlich, ja. In der Erscheinung ist natürlich alles Gewahrsein in gewisser Weise, aber insofern das natürlich zu nennen, weiß ich nicht. Also ich fand es recht, was heißt schwierig, aber recht, also es ist ein Abenteuer, ein Riesenabenteuer und ein Riesending, sich da dem anzunähern und dem zu stellen, auch als Mensch.
Also wegen der Todeserfahrung.
Genau, wegen der Todeserfahrung, wegen den Prozessen, die dann in Gange kommen. Und es konfrontiert einen natürlich extrem mit all den herkömmlichen, sag ich mal, Konditionierungen auch, die man als Mensch so mit sich rumträgt und wirft einen in ein ganz anderes Dasein hinein, mit dem man dann auch erstmal lernen muss, klarzukommen. Und das einfach nach einigen Jahren der Integration, wo es dann vielleicht etwas leichter wird, dann einfach zu sagen, das wäre der natürliche Zustand, fände ich ein bisschen ungünstig.
Ungünstig. Ja. Am Ende vielleicht stellt sich raus, das ist der natürlichste, also dass man dafür am allerwenigsten tun muss, oder eigentlich, ne?
Oder? Ja, wenn sich dann diese Tendenzen und die Konditionierung abgenutzt haben, dann wird natürlich das Tun sozusagen, das ichhafte Tun wird natürlich weniger und dadurch natürlich dieser sozusagen natürliche Zustand immer natürlicher, klar.
Mich interessieren natürlich die Zwischenschritte, also erst das Aufwachen passiert und dann eine Stabilisierung als Gewahrsein und dann ist das nochmal gestorben, oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau. Also das ist jetzt eine grobe Zusammenfassung, ich hatte das eher so in 4, 5, 6 Schritten, aber die waren mir dann zu kompliziert geworden, die dann so auch aufzuschreiben. Ich hatte das mal gemacht, aber habe gemerkt, das ist nicht nötig. Das sind noch so, das ist dann doch zu weit ab sozusagen. Das ist, interessiert dann auch wahrscheinlich keinen mehr. Und ich habe es jetzt in 2 Schritte gemacht, die für mich die allerwichtigsten sind. Einmal dieses Aufwachen ging bei mir halt in die Tiefe. Also bei Christian Meyer, das ist ja auch seine Beschreibung, so ist es dann auch abgelaufen vor 10 Jahren jetzt ungefähr, ganz nicht genau. Und während eines Retreats, und dann war ich abends nochmal zu Hause, habe mich nochmal hingesetzt in Stille, und da ist es passiert, ein wirklich, wie er es beschreibt, in die Tiefe fallen, alles löst sich auf, ein paar Gefühle kommen noch hoch, dann kommt noch Todesangst auf, und man fällt wie in eine Enge hindurch in die Tiefe, und alles verschwindet in einem unendlichen Schwarz, so habe ich es damals ausgedrückt, so war die Erfahrung. Und dann irgendwann, da war man halt weg. Also da war auch schon dieses Blackout, dieses Wegsein sozusagen. Da war auch ein Gewahrsein.
Das persönliche Ich war weg, oder? Das persönliche?
Alles war weg, alles. Nee, alles war weg, alles. Also das Ich war weg, aber auch die Erfahrung generell. Also die Gedanken waren weg, die Gefühle waren weg, die Körperempfindungen waren weg. Also der Körper war nicht mehr als Körper in dem Sinne wahrnehmbar. Und die Welt war weg. Und Gewahrsein war für einen Moment auch weg. Also das war wie als wenn dir einer, man könnte sich vielleicht ähnlich vorstellen, wie wenn dir einer auf den Kopf haut mit irgendwas und du bist plötzlich weg. Also wie ein Blackout oder wie ein Blackout, du weißt einfach nichts mehr von irgendwas. Und dann erscheint aber Gewahrsein wieder, und dann ist aber Gewahrsein eine eigene Ebene, die völlig ohne Welt auskommt. Also hat sich Gewahrsein etabliert, welches ohne Erscheinung auskommt, also reines Gewahrsein. Und das ist
auch
mit
Glückseligkeit.
Ja, genau. Genau. Erstmal nur bei diesem Stille sitzen, wo man dann wieder sich darauf ausrichtet. Und dann hat sich das nach und nach in den Alltag hineingetragen. Das ist sozusagen so wie parallel. Das ist wie so ein Doppelleben. Du hast dein Leben läuft ab, und du hast auch weiter deine Schwierigkeiten. Und dann kommen auch Prozesse in Gang. Dann kommen, weil du die Muster nicht mehr so bedienst, weil halt keine Identifikation mehr da ist. Dadurch kommen halt die Gefühle, die hinter den Mustern stehen, hoch. Und oder so habe ich es erlebt, und die werden erlebt, und es ist halt so ein Doppelleben. Du machst halt irgendwie deinen Alltag, also damals war ich dann im Studium und so, und habe halt immer schön in der Mittagspause auf der Parkbank gesessen und meine Sitzung gemacht dann, weil ich gemerkt habe, da ist wieder was los und so, und abends dann auch wieder, als ich zu Hause war. Und gleichzeitig ist aber die ganze Zeit im Hintergrund sozusagen so ein Gewahrsein, was irgendwie nicht involviert ist und das Ganze einfach wahrnimmt und beobachtet gleichzeitig. Und das ist halt mal ein bisschen mehr im Hintergrund, aber wenn man sich dann wieder in Stille hinsetzt zum Beispiel, dann kommt es wieder mehr sozusagen in die Aufmerksamkeit stärker, und dann wurde halt auch mehr Glückseligkeit wieder erlebt zum Beispiel. So war die Erfahrung, genau. Aber dieses Gewahrsein, was so eine Extra-Ebene ist, wo man sich dann wie stabilisiert sozusagen, das ging halt bei mir so ein paar Jahre. Und dann habe ich gemerkt, da gibt's noch was anderes, da gibt's noch irgendwie was anderes, das ist noch nicht alles sozusagen, da ist mir irgendwas noch nicht klar. Und dann habe ich halt angefangen, weiter zu suchen sozusagen, und bin auf Nisargadatta gestoßen, bin auf einige Lehrer gestoßen und habe dann geguckt, ob ich da was finde, genau. Und da ist dann diese Ebene des Gewahrseins nochmal gestorben, die ist verschwunden in diesem Nichts. Also früher habe ich es auch Nichts genannt. Erstmal, weil es wie nichts vorkommt, das ist halt nochmal wie ein Sterben gewesen, also nochmal wie ein zweites Sterben. Großes Sterben, genau. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, nichts, nichts kann man das nicht nennen, das ist nicht nichts, das ist Quatsch. Muss man anders nennen.
Also ist jetzt das ganze Gewahrsein komplett weg, oder?
Als eigene Ebene, als eigene Instanz, ja, gibt's nicht mehr. Also es gibt nur noch Gewahrsein zusammen mit Sein. Also das, was jetzt passiert im Moment, ist gleichzeitig Gewahrsein. Aber es gibt Gewahrsein nicht mehr als eine Komponente, die außerhalb von diesem Leben oder von dieser Erscheinung ist.
Das ist zusammengefallen.
Das Gewahrsein ist, ja genau, es ist mit der Erscheinung zusammen. Genau. Zusammen. Genau. Geschmolzen, also es ist zusammengeschmolzen, würde ich sagen, also über einen längeren Prozess oder Jahre, ist es immer weiter mit dem Sein wieder zusammengeschmolzen.
Ja. Bei Karl Renz gibt es ja auch den Satz, sei, was du nicht sein kannst. Was ist das?
Ja, der erübrigt sich ja, weil wenn man es ja nicht sein kann, ist man es ja. Lustiger Satz. Ja. Knoten im Kopf.
Ja. Ja, spannend. Und gibt es viele Menschen, bei denen das passiert? kann man wahrscheinlich nicht sagen.
Also es ist natürlich immer schwierig mit den Worten. Also ich bin ein genauer Typ, was das anbelangt. Ich mag nachzudenken, Konzepte durchzuspielen, auch nicht zu ernst zu nehmen, aber halt zu überprüfen. Und mit Worten, mit unterschiedlichsten Beschreibungen mich auseinanderzusetzen, was andere so sagen. Und habe den Eindruck, dass es schon einige gibt, bei denen das auch so war, dass es so wie mehrere größere Schritte gibt. Auch beim Aufwachen. Also zum Beispiel bei Cesar Teruel hört man das auch sehr eindeutig raus. Also das ist jetzt natürlich, ich kann jetzt kein genaues Video sagen, weil er redet ja unglaublich viel. Aber er redet auf jeden Fall auch von mehreren großen Schritten. Bei Nisargadatta Gadatta ist es auch ganz klar. Der hat erst davon gesprochen, sich in diesem Gewahrsein zu stabilisieren und später hat er dann noch Bücher gemacht, zum Beispiel die ultimative Medizin, wo er dann sagt, das muss auch alles noch weg. Genau, es muss alles in dieses Nichts. Dann geht es ganz viel ums Nichts bei dem Buch auch. Ja, also da sieht man ganz deutlich, dass über die Jahre dann nochmal eine ganz andere Ebene oder eine ganz andere Komponente reinkommt. Bei Patrick Aigner zum Beispiel sieht man es ganz wunderbar. Der hat so ein kleines Büchlein geschrieben, gibt es auch, glaube ich, kostenlos bei Amazon oder so, die halt weiterfiebelt. Fand ich wunderbar. Da sagt er auch so, ich glaube, 3 verschiedene Schritte oder ich weiß es nicht. Also ganz, ganz wunderbar. Also da finde ich mich auch wieder. Und da spricht er auch von so mehreren, genau, auch Gewahrsein. Er nennt die sogar die Gewahrseinsaufgewachten. Muss man jetzt gucken, ob man das sympathisch findet, aber es ist auf jeden Fall eine gute Beschreibung. Und ja, bei Adyashanti hat man auch mehrere große Schritte. Bei Bentino Massaro kennt er bestimmt auch, der ist ja jetzt recht bekannt. Ein amerikanischer, sehr junger Lehrer. Der hat auch mal ein Video gemacht mit, wo er sehr gut beschrieben hat, die verschiedenen Ebenen. Genau. Und für mich ist wichtig, nachher aber darauf zu kommen, dass es eigentlich, dass es nachher eben keine verschiedenen Ebenen mehr sind, sondern ein stimmiges, ein rundes Gesamtbild ergeben, natürlich in der Erfahrung. Das kann man natürlich nicht erzwingen, sondern es ist was sich dann nach und nach ergibt, was sich einfach irgendwann einstellt. Aber ich finde es halt gut. Ich finde es halt schön, dass es bei mir wieder so eine runde Sache geworden ist und nicht so wie abgehackte Ebenen oder Stufen oder Sachen, genau. Sondern sich wieder zu so einem stimmigen Gesamterfahrung irgendwie so zu so einer Einfachheit auch wieder gekommen ist.
Ich habe eine Frage zum Anfang des Wegfalls der Identifikation, was ich eigentlich lieber sage als Erleuchtung oder Erwachen. Du hast auch gesprochen eben von Sinken oder Fallen. Und ich glaube, bei Christian Meyer verstehe ich so, als wenn er so ein bisschen drauf besteht, dass es immer so sein soll, also immer so ein Sinken und oder immer ist. Und ich verstehe es aber so von anderen Lehrern auch und aus eigener Erfahrung, dass es auch ganz anders sein kann. Wie siehst du das?
Ja, ich habe den Eindruck, es gibt sehr wohl auch Erfahrungen bei anderen, die ich durchaus ernst nehmen würde, dass ich wegfällt oder die Identifikation oder dass erkannt wird, da ist keiner oder was ich auch dauerhaft vielleicht sogar festsetzen kann, also umsetzen kann, ohne das Fallen. Und bisher habe ich aber die Erfahrung gemacht, wenn ich mich mit Leuten ausgetauscht habe, dass dieses Fallen ist jetzt eine Vermutung von mir. Ich habe jetzt nicht genügend Fallbeispiele, dass ich das jetzt eine Beweislage daraus formulieren wollte. Das wäre übertrieben. Aber ich habe die starke Vermutung, dass dieses Fallen sehr viel mit dem Körper zu tun hat. Weil ich habe bemerkt in Gesprächen, dass es typisch ist, dass wenn dieses Fallen auch dann passiert, da habe ich auch schon von anderen gehört, dass es dann erst ein paar Jahre später mit dem Fallen passiert ist, nachdem eigentlich schon das ich als Illusion durchschaut wurde, auch wirklich in der Erfahrung, dass später dieses Fallen noch passiert ist und dass danach stärkere körperliche und emotionale Prozesse anfingen und dadurch auch noch stärker die restlichen, sage ich mal, die aber bis dahin vielleicht noch unbewusst waren, die Tendenzen konfrontiert wurden oder auch gelöst wurden, dadurch angegangen wurden. Also es hat viel mit dem Körper zu tun, ist meine Mein Eindruck ist es, nur mein Eindruck. Keine, ja. Also das habe ich selber auch so erlebt, dass dieses mit dem Körper, wenn der mit wegrutscht sozusagen, mit wegfällt, also die Tiefe rutscht und sich dann auflöst, in der Stille wirklich auflöst, der Körper, dass sich im Körper dann stärker hinterher der Körper anfängt, auch anders zu arbeiten und anders zu funktionieren und die Gefühle dann leichter, also da ist weniger Verdrängung möglich dann hinterher. Der Körper hat dann so eine andere Referenz, der hat dann auch eine andere Referenz zur Stille sozusagen als Referenzpunkt und gibt dann schneller diese und leichter diese unbewussten Anteile noch frei sozusagen. Und die kommen dann stärker hoch. Ja, so ist mein Eindruck. Das heißt, es muss nicht unbedingt zum Aufwachen oder zum, wie du gesagt hast, Wegfall der Identität dazugehören. Es kann also auch ein extra Schritt oder ein anderer Prozess sein, der bei manch einem halt passiert und bei manch einem auch nicht oder bei manch einem weniger stark. Das hat bestimmt verschiedene Gründe, weiß ich nicht.
Ja. Wobei ich gesagt habe, Wegfall der Identifikation. Also Identität ist vielleicht noch was anderes. Ja. Ne? Also und auch Individualität. Die Individualität bleibt ja erhalten. Ja. Oder die verstärkt sich vielleicht oder kommt sogar noch besser raus. Ne?
Ja.
Okay. Weil ich habe es schon erlebt, einfach als ein Wegfall der Identifikation, dass einfach alles wie vorher war, der Körper wurde genauso wahrgenommen, die Gefühle, die Gedanken, aber einfach diese Gewohnheit, ich würde sagen, eigentlich ist es nur eine Gewohnheit, alle Wahrnehmungen auf ein gedankliches Ich zu beziehen. Ne?
Ja, genau. Das ist wie so ein, man hatte mal das früher das Gefühl gehabt, das ist wie so ein Zentrum gibt in sich irgendwo undefinierbar, jetzt nicht direkt im Körper vielleicht, aber so irgendwie in der Mitte oder hinter, weiß ich nicht mal, so das Gefühl habe, das bezieht sich auf irgendwas in mir drin, diese ganzen Gedanken und Geschichten und Wahrnehmung, bezieht sich auf irgendwas in mir drin. Eigentlich konnte man sie aber nicht richtig definieren, was das eigentlich sein soll. Man hat es immer gesagt, das bin ich oder ich bin da drin oder hat das gar nicht so genau definieren können. Also so habe ich es erlebt. Und es war einfach immer so wie, ja, ist doch klar. Also ist doch klar, da geht es um mich oder es bin ich oder ich habe zu leiden oder ja, ich bin toll oder ich bin blöd oder und dass diese ganzen Sätze und diese ganzen Sachen sich auch tatsächlich da auf was beziehen, was da auch wirklich drin ist. Und beim Aufwachen dann oder wird dann klar, vielleicht durch eine innere Erforschung, durch eine, wie heißt das so? Die innere Erforschung. Selbsterforschung, zum Beispiel, also jetzt die arbeitische Form oder so. Und wenn man die wirklich dann betreibt und es klappt, sage ich mal, bei manchen klappt es ja dann vielleicht, dann oder eben auch bei irgendeinem anderen Aufwachen, wird dann halt registriert, da drin ist gar keiner. Da drin ist gar nichts. Da gibt es gar kein Zentrum in dem Sinne, wo drauf sich das alles bezieht. Meinst du sowas?
Ja. Und vor allen Dingen ist dann auch klar, das gab es auch nie. Ne? Das war, ist einfach nur eine Illusion, ne? Nur ein Gedanke, der geglaubt wird.
Ja, der geglaubt wird und dadurch natürlich aber real ein Vorkommen.
Ist da auch energetisch was oder ist ein Gedanke?
Ja, absolut. Ja, das ist das Problem. Es ist eben absolut energetisch. Und wenn es natürlich lange geglaubt wurde, so 20, 30, 40, 50 Jahre, und man in diesem Glauben auch gelebt hat, dann macht das was mit dem Organismus. Also der ist nicht einfach davon. Und dieser, das ist nicht nur mental oder so, sondern das tut natürlich sein, ich würde sagen, es ist eigentlich eine ungeheure Leistung für den Organismus, dieses Ich zu bedienen sozusagen auch.
Was macht es genau mit dem Körper? Ist es,
es ist ein unglaublicher zusätzlicher Stress, würde ich jetzt im Rückblick sagen. Ein ungeheurer Stress, der sich da ansammelt, weil da immer die ganze Zeit ein scheinbares Ich bedient wird, was es nicht gibt sozusagen eigentlich. Und das ist im Gegensatz jetzt zum Tier, was kein Ich hat, wahrscheinlich, so gehen wir davon aus, scheint mir das ein ungeheurer Stress zu sein. Da muss immer was verteidigt werden, da muss was aufrechterhalten bleiben. Es ist eine ungeheure Leistung im Organismus, das den ganzen Tag von früh bis spät sozusagen real erscheinen zu lassen. Also es verbraucht sich ja auch eine Unmenge an Energie. Das ist ja eigentlich wie eine Fata Morgana. Und das macht der Körper mit und es kann durchaus sein, dass wenn das zusammenbricht, diese Illusion, man das Gefühl hat, als würden Tonnen von einem abfallen an Gewicht auch. Also viele erleben das ja auch als ungeheure Befreiung. Man kann natürlich auch Angst bekommen, so was mache ich jetzt ohne mein Ich. Also das sind natürlich dann vielleicht auch Anteile, die das nicht so gerne, die das nicht gut finden erstmal oder damit ihre Probleme haben. Also es kann dann auch wieder Probleme verursachen, Schwierigkeiten dann und eine Umgewöhnung brauchen. Aber es ist ja natürlich eine ungeheure Leistung, die da stattfindet für dieses Ich dauernd.
Und was heißt energetisch? Also ist das jetzt damit gemeint auf anderen Ebenen, was weiß ich, in der Aura, wo sich das festsetzt oder was ist damit gemeint?
Also ich habe den Eindruck, dass es eher, also bei mir selber, dass es wirklich die Organe richtig sind und die Drüsen, die Hormone und alles, was dazugehört. Also da wird eine Identität bedient und bestückt, sage ich mal ja auch, die so eigentlich nicht existiert. Also es ist ein ungeheurer zusätzlicher Aufwand für den ganzen Organismus. Also energiemäßig, jetzt nicht energetisch unbedingt, natürlich auch im reinstofflichen Sinne, wenn man so will, aber emotional und alles drum und dran. Also ja, aber auch für den Organismus.
Ja, das wäre eben dann eine Befreiung, aber kann dann auch vielleicht erstmal zu einem Schwächezustand führen, weil überhaupt mal die ganze Anstrengung, die ist dann weg und dann relaxt der Körper erstmal.
Genau, ja, das ist wie so ein super Muskelkater, also sozusagen, oder wie so ein, jetzt hast du dich 30 Jahre angestrengt, sozusagen hier jemand zu sein, den es gar nicht gibt, und da hast du natürlich super viel investiert und der Körper funktioniert, das habe ich für mich erfahren, weil ich habe auch eine Traumatisierung, eine ordentliche gehabt, und da sind immer noch Reste da, und sie mich sehr stark mit dem Körper auseinandergesetzt und was der da so treibt und zu tun hat. Und meine Erkenntnis bis jetzt ist so, dass der Körper dem Geist und der Psyche und dass das natürlich alles zusammengehört. Und ist ja klar, das wissen wir ja aus der Psychosomatik und so weiter. Und dass das nicht ohne Folgen bleibt, wenn ich immer ein bestimmtes Thema habe, einen bestimmten Stress habe in meinem Leben und was Ungelöstes mit mir rumschleppe. Und das bleibt ja aufrechterhalten durch die grundlegende Identifikation. Ist klar, was ich meine, oder? Also wenn ich grundlegend glaube, ich bin das und so bin ich eben und das gehört dazu, dann das ist der Grundpfosten, der Grundpfeiler dafür, dass all die Lebensthemen, die ich mit mir rumschleppe, aufrechterhalten bleiben, dass die sozusagen weiter immer wieder bedient werden und sich eigentlich nicht lösen können, also nicht durchschaut werden können, auch als etwas, was veränderbar ist, sondern es wird ja normalerweise gedacht, auch so bin ich eben oder das ist eben mein Charakter oder egal, also ob man jetzt ein fröhlicher Mensch ist oder ein schwer leidender Mensch, da ist halt die Identifikation und das bleibt alles aufrechterhalten und das hat eine absolut krasse Wirkung auf den Organismus, wenn das Jahre, Jahrzehnte lang in dieser bestimmten inneren Lebensweise mit Emotionen und Stress erhalten bleibt, hat das eine ungeheure Wirkung auf den Körper. Wenn jetzt Aufwachen geschieht oder eben die Identifikation mit diesem angeblichen Ich, mit diesem scheinbaren Ich wegfällt, dann verliert dieses ganze Kartenhaus an Grundlage.
Was bleibt dann? Nur quasi die Verhaltensmuster noch als leere Spuren, denen man nicht mal folgen muss,
die
oder?
Bleiben. Richtig, und das ist natürlich erstmal sehr ungemütlich, weil sie laufen halt ins Leere. Und das ist erstmal eine schwierige Situation, weil sie haben ja vorher etwas beschützt. Also sie hatten ja ihren psychologischen Sinn. Die waren ja nicht einfach nur so aus Jux, sondern die haben die tieferen Gefühle und auch Traumata in Schutz genommen sozusagen. Also dafür ist dieses ganze Ich-Konstrukt ja da, diese Ich-Strukturen. Weil wir wissen ja eins ganz genau, also da kann man, glaube ich, nicht viel drüber streiten. Eins wissen wir ganz genau, dass eine ganze Menge von dem, was der Mensch innerlich, gedanklich und psychisch tut den ganzen Tag und sich anstrengt, dass ein Großteil davon nicht alleine nur den pragmatischen Problemen, die er jetzt tatsächlich hat, gewidmet sind. Das ist ja klar, oder?
Ja.
Und ein Großteil bewegt sich um Thematiken, die gar nicht real existieren oder die man so gar nicht lösen kann.
Also es ist quasi alles andere als funktionelles Denken, ne? Als funktionales Denken, was wirklich einen Sinn macht, in Anführungsstrichen, weil es praktische Auswirkungen hat, ja.
Genau. ist ja der Mensch nicht, dass er denkt, oh, jetzt verliere ich meine Arbeit. Ja, ist schade drum, schade, okay, einen Tag getrauert und jetzt sage ich mir, okay, ich suche eine neue Arbeit. Na, was könnte ich denn machen? Gehe ich mal ganz pragmatisch. So ist es ja nicht, sondern der Mensch hat dann Stress und dann ist ja auch ganz normal. Ist ja ganz natürlich, aber da werden dann auch Sachen getriggert, die natürlich ihn extrem aus der Bahn werfen oder die in Ständen, wo man sich ständig mit irgendwas beschäftigt hält, was eigentlich man träumt von irgendeinem Traumpartner und statt aber zu gucken, ich könnte mich unter Menschen begeben und ich könnte mal einfach Menschen ansprechen und mal welche kennenlernen und dann ist die Chance viel größer, als wenn ich zu Hause sitze und darüber nachgrübel, wo bleibt mein Traumpartner. Also mal als ganz vereinfachtes Beispiel. Also man geht halt oft die Dinge nicht an, sondern behält sie halt einfach nur so psychisch bei sich. Aber das hat eine Auswirkung auf den Organismus, weil der spielt das ja mit. Der spielt ja trotzdem, der gibt trotzdem dann die Hormone wieder, die dafür nötig sind und all diese Dinge. Und wenn man Stress hat, dann wissen wir, dass der Körper natürlich darauf reagiert und sich auch umgestaltet. Auswirkungen hat. Und dieses ganze Kartenhaus wird natürlich, dem wird der Boden entzogen sozusagen. Und das hat starke Auswirkungen auch. Und das hat ein Nachspiel, ja. Und noch kurz mit diesem Fallen, also wenn es mit diesem Fallen zu tun hat und der Körper dann ja auch sich vollständig auflöst, sozusagen, also auch die Identifikation mit dem Körper vollständig oder im Körper zu sein sich vollständig auflöst, dann habe ich den Eindruck, dass es noch besonders stark dann an diese unbewussten Anteile rangeht und an die körperliche Transformation sozusagen rangeht. Besonders schnell, besonders stark. Und ich glaube, das steht einfach nicht für jeden an. Das wäre für viele Organismen einfach eine Überforderung. Und deswegen geht es mehr so ein bisschen, zieht sich das länger hin und geht mehr so über mehrere kleinere Stufen. Und das ist so sehr rabiat. Ich habe es als sehr rabiat empfunden.
Genau. Könnte man das damit vergleichen, was manche Menschen die dunkle Nacht der Seele nennen?
Ja. Da kommt dann das alles hoch, was das Unterbewusstsein noch gespeichert hat und der Körper gespeichert hat. Und das kann eine ganze Menge sein. Und ich sehe da auch kein definitives Ende, sondern es ist für mich eher so, dass ich dann Dinge mit durch diese starken Prozesse verbessert haben. Also ich hatte auch starke körperliche Probleme. Und die haben sich stark verbessert jetzt, die letzten Jahre auch nochmal. Aber sie sind nicht komplett weg. Also es ist immer so, dass noch ein kleiner Rest hier und da überall so stehen bleibt, wo es nicht einfach weg ist. Und das sehe ich eher als einen längeren Prozess des Ausschleichens. Also sozusagen, es geht nie gegen Null, sondern es ist mehr nach dem Aufwachen wird es dann nach einer Zeit, nicht sofort manchmal, aber nach einer Zeit wird es dann stärker und stärker, kommen die Dinge hoch und dann über die Jahre, durch viele, viele Prozesse ist das so, werden die verschiedenen Themen so ein bisschen leiser sozusagen, weniger und der Organismus beruhigt sich.
Ja. Du hast vorhin von deinem Studium gesprochen und du drückst dich ja sehr präzise aus. Hast du irgendwie eine wissenschaftliche Ausbildung?
Nee, ich habe mal Maßschneider gelernt studiert in Dresden. Das heißt, ich war ein komplizierter Designer für Kostümgestaltung. Ah, ja. Das habe ich dann aber abgebrochen. Das hat mir nicht so gut gefallen. Aber es war trotzdem schön, schöne Zeit nochmal in Dresden.
Und jetzt bist du so Safari-Touren an.
Ja, aber nur privat. Ich gehe immer gerne in den Wald und ins Moor, genau. Hier im Dorf. Da bin ich sehr viel in die Natur. Ja.
Magst du darüber sprechen, wie jetzt dein Leben aussieht, was du beruflich machst? Oder ist es nur eine Geschichte, die nicht anders ist wie andere Geschichten?
Nee, ich habe einen starken Bezug zum persönlichen Dasein, um es mal so zu nennen, zum individuellen Dasein. Das ist ganz lebendig und also ich fühle mich total menschlich auch betroffen von Dingen und da bin ich gar nicht so, von wegen es ist nur der Film, der hier abläuft eben, also das ist ganz ganz im Körper, im Saft, bewegen mich viele Dinge, also ich bin ein sehr sensibler Mensch und komme jetzt besser damit zurecht, aber ich bin sehr auch, dass mich Dinge berühren und beschäftigen und da bin ich, ja, und also das kann ich total ernst nehmen, hier dieses Dasein. Und mein Leben sieht so aus, dass ich jetzt sehr wenig zu tun habe natürlich. Also ich habe mit Leder gearbeitet, Lederhandwerk gemacht und eine Weile und brauche sehr wenig Geld hier auf dem Dorf und habe dementsprechend auch nicht so viel gearbeitet und ein bisschen meiner Mutter geholfen bei ihren Sachen. Und jetzt ist erstmal nichts los. Jetzt ist erstmal tote Hose natürlich von der, also Märkte fallen aus und weiß ich nicht, also jetzt ist erstmal nichts geplant und jetzt kriege ich Zuschuss vom Jobcenter. Da muss ich also jetzt nicht hungern. Und das geht ganz gut so. Aber also so hat sich jetzt nicht so dramatisch was für mich verändert jetzt, was das anbelangt. Ich kann mich sehr gut mit mir alleine beschäftigen. Bin gerne auch allein viel, gehe viel in die Natur, mache viel Sport, sehr viel Sport. Jetzt noch mehr Sport. Also das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt.
Was machst du für Sport?
Kraftsport hauptsächlich. Also Klimmzugstange und Ringe habe ich zu Hause und also Turnerringe. Also bin zwar kein Turner, aber ich habe das ein bisschen von meinem kleinen Bruder gelernt. Der war auf einer Aquatikschule, der hat mir ein paar Tipps gegeben. Und dann mache ich viel so mit einem eigenen Körpergewicht und Beintraining auch und alles so, ganz Körpertraining. Dann gehe ich aber auch noch viel in die Natur und laufe Hügel hoch und runter zum Beispiel zum Ausgleich. Ich habe jetzt kürzlich eine starke Ernährungsumstellung gemacht. Das ist auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat. Bin jetzt ketogen seit fast 3 Monaten, falls ihr schon mal gehört habt.
Na, muss ich ein bisschen erklären.
Ja, es ist eine neue Mode in Amerika. In Deutschland ist es noch nicht so angekommen. Und man ernährt sich, also so ein bisschen wie eine Urzeit, also Steinzeiternährung. Man ernährt sich fast ohne Kohlenhydrate. Viele Menschen glauben ja, man muss Kohlenhydrate essen, aber das ist der einzige Makronährstoff, den man nicht braucht. Essentiell, also Kohlenhydrate, also Zucker und also Nudeln, Brot, Kartoffeln und so weiter. Und süßes Obst isst man halt nicht. Und stattdessen isst man halt Fett. Also Avocado esse ich gerne, Kokos, alles was mit Kokos ist, da ist viel Fett drin. Nüsse sind jetzt die pflanzlichen Fette so oder Öle halt, Olivenöl. Und halt Fleisch esse ich nicht so viel, da bin ich nicht so ein Freund von, auch wegen ökologischen Gründen, aber auch weil es mir nicht so gefällt einfach. Und Fisch esse ich gerne ab und zu und sehr viele Eier. Alle hier direkt vom Hof, auf dem Hof. Das macht sich sehr gut. Eier finde ich sehr, sehr gut. Und viel Grünzeug, ganz viel grünes Gemüse. So mal grob gesagt. Und man bezieht halt die Energie nicht mehr aus Kohlenhydraten, sondern aus Fetten. Das ist halt ein Umstieg für den Stoffwechsel, ein starker Umstieg. Muss ich mich auch noch ein bisschen dran gewöhnen, aber jetzt nach 2-3 Monaten geht es ziemlich gut. Und es ist also sehr angenehm, also es ist eine sehr angenehme, die Fette werden langsamer, die haben nicht immer dieses Auf und Ab, also es ist auch was für Diabetiker oder so zum Beispiel, weil der Blutzuckerspiegel durch die Zucker und Kohlenhydrate geht ja immer so hoch und runter, so stark der Blutzucker. Und dadurch hat man dann immer wieder so einen Heißhunger zwischendurch oder braucht halt seine Banane zwischendrin. Und wenn man auf die Fettverbrennung umgestellt ist, dann geht es viel, das ist eine viel sanftere Kurve, also man kann es vergleichen wie Kaffee und schwarzer Tee. Kaffee ist immer so schnell, schießt schnell in die Höhe und dann wird man auch wieder müde. Und beim schwarzen Tee ist es mehr eine sanftere, längere Kurve und so ist es halt bei den Fetten auch. Ist eine schöne, gleichmäßige, sanfte. Fürs Gehirn ist es gut und ist noch nicht so bekannt hier in Deutschland. Ich habe jetzt sowieso schon sehr wenig Kohlenhydrate gegessen im letzten halben Jahr davor und dachte jetzt mal, jetzt probier's einfach mal, was das ist. Ich habe mich lange damit beschäftigt, weil man muss schon ein bisschen was dazu wissen, um sich nicht den ganzen die Leber und den Stoffwechsel zu verderben, sag ich mal. Also da geht es einem halt so schlecht. Und nach ein paar Wochen wurde es besser und besser und ich mache auch jetzt noch mehr Sport als vorher. Also es funktioniert gut. Ja, mache eine Stunde jeden Tag ungefähr.
Ja, kann ich gut verstehen, ja. Weil ich ernähre mich ja lektinfrei. Das sind aber im Endeffekt ist es ähnlich, ne? Also ich esse zwar Obst noch, aber auch viel Fett und kein Getreide außer Hirse und
Ja, dann bist du bestimmt auch schon ein bisschen in der sogenannten Ketose. Das heißt, es ist dieser Stoffwechselzustand.
Ja, ich kenne beide Zustände. Ich kenne das bewusst und kann es auch beobachten, was wann passiert und warum und so weiter.
Toll.
Ja, aber eben viele Fette ist auch gut fürs Gehirn, weil es besteht ja hauptsächlich aus Fetten und Ölen. Ne?
Also, ja. Dann hast du bestimmt schon auch Ketose teilweise, das ist gut.
Ja.
Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen und da öffnen sich dann auch schöne Möglichkeiten.
Mhm. Okay, und an Ledersachen, was machst du da?
Portemonnaies und kleine Accessoires habe ich gemacht.
Kann man die irgendwie auch bei dir bestellen direkt oder?
Ja, kann man. Ich habe auch eine Internetseite fürs Leder, die heißt einfach johannschmidt.de zusammengeschrieben.
Ah ja, können wir ja mit verlinken am Ende vom Video.
Ja, gerne, ja.
Ja. Wie ist es mit der spirituelle, mit dein Sein als spiritueller Mensch oder würdest du sagen als spiritueller Lehrer? Also bietest du da auch was an?
Bislang nicht. Ich hatte mal vor einiger Zeit ein bisschen, da hatte ich noch in der Stadt gelebt, in Eberswalde. Da waren ein paar kleine Grüppchen dann zustande gekommen, ab und zu und so. Aber da sind dann die Leute nach Berlin gegangen, lieber. Die wollten mehr unter Leuten sein und noch mehr Auswahl haben. Und jetzt bin ich hier noch aufs Land gezogen, weiter raus. Und hier ist nicht viel los. Und dann habe ich erstmal versucht, mich auf mein Handwerk zu konzentrieren. Das fand ich schwierig genug. Also es ist auch nicht so einfach, da Fuß zu fassen und so. Das ist auch immer noch nicht einfach. Und da überhaupt ein bisschen was einzunehmen und so, hatte ich mich dann drauf versucht zu konzentrieren und hatte mit mir selber noch genug zu tun und war dann auch gerne alleine. Und so habe ich das nicht, habe ich halt die Werbung gemacht und selten kam dann mal eine Sitzung zustande von jemandem, der dann auch so richtig interessiert war. Also da kam dann auch richtig mit Schmackes dann jemand. Aber es ist eher so sporadisch halt.
Aber wenn jemand zum Beispiel eine Einzelsession bei dir über Skype oder wie auch immer gerne möchte, wäre das prinzipiell möglich.
Ja.
Und aber Gruppen bringt, also oder Satsang oder Talks oder wie auch immer, würdest du auch anbieten oder machen, wenn du eingeladen würdest?
Also im Moment ist es für mich unklar, die ganze Situation jetzt überhaupt mit der das Wort, was war nicht sagen darf. Keine Ahnung, das ist ja jetzt bestimmt erstmal sowieso.
Erst mit den Einschränkungen, ja, jetzt geht alles nur online, klar.
Ja, erstmal online und wie ich da habe ich mir jetzt noch keine ernsthaften Gedanken gemacht, wie da irgendwas gehen könnte jetzt oder was da für mich das Richtige wäre. Also das weiß ich jetzt noch gar nicht, das Neuland. Ja.
Noch eine Frage zum in die Natur gehen, was du sagst, das machst du auch gern und das wirkt ja irgendwie auf alle Menschen oder auf die fast alle, die meisten beruhigend, vielleicht sogar heilend. Wie kommt das?
Ja, also für mich ist es schön, wenn da einfach dieser gesamte menschliche Kontext wegfällt, einfach sehr angenehm. Da ist einfach keiner sozusagen. Also da in der Natur, da sind einfach keine Störungen, sag ich mal. Also da sind einfach keine Ablenkung, keine. Man kann sich noch ungehindert da einfach sich selber auch widmen und oder auch einfach still sein nach dem. Ja. Und es ist einfach toll. Also es ist eine großartige Landschaft. Ich habe hier viele Moore und einfach eine großartige Landschaft. Also das hätte ich nie gedacht, dass es sowas in Deutschland gibt, ja. Und da bewege ich mich gerne. Es ist einfach eine sehr besondere Atmosphäre auch. Und das finde ich schon eine tolle Sache, eine tolle Unterstützung, ja.
Aber da gibt es dann feste Wege durch, die sicher sind, durch die Moore, oder?
Ja, also ich gehe nicht direkt ins Moor, jetzt. Ich stiefel nicht direkt rein ins Moor, nee, da sind dann Wege. Ja, das ist nicht so mit Versinken oder so. Also klar kann man drin versinken, aber man geht ja nicht rein jetzt ins Moor. Das sieht man, wo es anfängt dann.
Und was ist das für eine Atmosphäre? Ist die nicht auch modrig oder ist
das? Nee, die ist ganz, ich finde eher ganz saftig, total saftig. Also da ist ganz viel Grün auch und Bäume da drin und manchmal auch Tiere, also Wildschweine sehe ich manchmal aus der Ferne oder mal ein Reh oder aber es ist sehr saftig und voll. Also es ist nicht einfach nur so ein braunes Moor, sondern da ist halt ganz viel so Entengrütze drauf und Wasser auch, was den Himmel spiegelt und ganz toll aus. Ich habe auch Fotos auf Facebook, mache ich immer gerne. Genau, ja. Also es ist tolle, ganz tolle Atmosphäre, da bin ich gerne, mache dann einfach ein kleines Picknick oder setze mich hin oder fotografiere was.
Aber wenn man in die Natur geht, bringt man sich selbst als Menschsein doch auch mit, ne? Oder?
Also das ist unterschiedlich. Also manchmal ist halt, ja, es ist halt für mich nicht klar als Mensch, aber es ist für mich eh einfach nicht durchgängig da, sondern es ist halt, manchmal ist halt thematisch irgendwas, was halt gerade in einem so arbeitet. Vielleicht habe ich gerade irgendein Video gesehen über die aktuelle Lage und es beschäftigt mich oder so, dann passiert was und zeigt sich was und dann schaue ich mir das halt an oder wird es halt angeschaut und manchmal, wenn es dann sich wieder beruhigt hat oder jetzt ist es erstmal gut damit, dann legt sich das wieder, dann gibt es auch Zeiten, wo einfach gar nicht wahrgenommen, also klar, der Körper ist da, die Wahrnehmung der Außenwelt ist da, aber es gibt dann keine Beschäftigung mit irgendwas so direkt unbedingt, also gibt es ja Lücken. So, das erlebe ich ganz unterschiedlich. Mal ist der Verstand rege aktiv und mal ist er auch still und dann.
Würdest du sagen, der Körper gehört eigentlich zur Tierwelt?
Also zum größten Teil würde ich das schon sagen. Also zum größten Teil, ja. Der Körper, wenn dann dieses Ich, also ich meine jetzt nicht nur das Ego mit Identifikation, sondern diese ichhaften Teile oder dieses persönliche Dasein zur Ruhe kommt, auch richtig zur Ruhe kommt, mal einen Moment oder eine Weile, dann würde ich sagen, würde ich jetzt vermuten, dass das sozusagen dem Dasein eines Hundes, der sich gerade zur Ruhe gelegt hat und noch so ein bisschen blinzelt und sich gemütlich macht, eigentlich keinen Unterschied gibt, so wirklich, würde ich jetzt vermuten. Ich weiß es natürlich nicht, aber so würde ich sagen. Wenn dieses Ich sich auch zur Ruhe begibt und man jetzt nicht gerade schon eingeschlafen ist sofort, sondern halt so Ruhe macht richtig, dann würde ich sagen, das ist wahrscheinlich ziemlich genauso wie bei einem Tier. Das erlebt bestimmt auch sein Körper als dann schön lebendig und zufrieden und vielleicht sogar Glückseligkeit, ich weiß es nicht.
Kann das auch sein, dass das Körpergefühl ganz verschwindet für eine Zeit?
Ja. So Zustände gibt es ja.
Ich glaube, von Christian Meyer habe ich gehört, dass viele Gedanken oder eigentlich fast die allermeisten Gedanken da sind, wenn irgendwas nicht gefühlt werden möchte oder kann, oder? Also, dass viele Gedankenkreisen entstehen, war es ja. Eigentlich so Gefühlsabwehr.
Das ist wohl so, das ist so, ja.
Aber kann es doch ganz bleiben, trotzdem, oder?
Was bleibt?
Ein paar Gedanken tauchen trotzdem auf.
Also es ist ja so, dass man da nicht an irgendein Ende kommt. Es ist ja nicht so, dass man sagt jetzt, okay, 5 Jahre habe ich jetzt innere Arbeit gemacht, jetzt habe ich alles durchgefühlt, was es gibt und jetzt ist Schluss. Sondern weißt du, es ist immer so, dass man auch, ich erlebe das so, dass ich dann halt auch nach einer Zeit merke, dass Prozesse in mir sind, die zwar schon auch einen Bezug haben zu meiner eigenen Biografie, aber auch großen, sehr stark jetzt dem kollektiven Thematiken angebunden sind, ja, wo dann da was mit durchgearbeitet wird und geklärt wird, was nicht nur, was für mich persönlich nicht unbedingt notwendig wäre, jetzt vielleicht für mein Leben oder für mein, ja, und da sehe ich jetzt nicht so ein Ende, sondern wenn es einem quasi zu ruhig wird, wenn es dem Organismus zu ruhig wird, dann stößt er sich halt auf andere Dinge noch. Ja, also ja. Da ist man nicht fertig, weil ich sehe das eher so, dass die gesamte Menschheit in uns in jedem Körper drin ist, die gesamte Veranlagung. Und natürlich hat jeder seinen eigenen Typus und seine eigene individuelle, nicht nur Sicht, Erlebnisweise darauf, aber letztlich ist es ein gemeinsames Erbe der Menschheit, so sehe ich das oder so erlebe ich das auch. Und da ist man nicht irgendwo fertig in dem Sinne jetzt, also vielleicht wenn man tot ist, aber bis dahin gibt es immer noch irgendwo was, wo man was findet, was einen noch berührt oder. Ich meine, vielleicht ist es in 20 Jahren anders, vielleicht ist in 20 Jahren bin ich dann vielleicht auch so weit, dass ich sage, da ist nichts mehr interessant jetzt, was mich irgendwie beschäftigt oder es kann sein, aber im Moment sehe ich da noch kein Ende.
Könnte man ja fast sagen, dass Menschsein, also dass man als Mensch aufgetaucht ist, dient der Integration von Kollektiven auch, oder?
Ja. Ja, aber natürlich ist es, würde ich jetzt sagen, wenn man zurückguckt in der Menschheitsgeschichte auch so, dass ein Großteil der Menschheitsgeschichte erstmal dafür offensichtlich herhalten musste, ganz viele Probleme überhaupt jetzt zu erzeugen und zu erfinden und aufzubauen. Also wurde ein Riesenoper wurde da inszeniert jetzt erstmal und aufgebaut und da, wo dann Menschen sich jetzt bewusst damit auseinandersetzen und das fühlen und Erkenntnisse haben, da wird dann wieder ein Teil davon wieder verdaut und verarbeitet und wieder abgetragen sozusagen, ja. Und so würde ich das eher sagen. Und die Oper, also das Stück ist ja voll am Laufen. Also wenn man jetzt so wenn man mal Nachrichten guckt oder sich ein bisschen beschäftigt, was los ist, würde ich sagen, also wir sind gerade voll auf dem voll auf dem, wie sagt man, letzten Akt oder so, nach dem Motto, ja, also jetzt geht's nochmal richtig zur Sache.
Ja, es ist jetzt mehr ein Drama als eine Oper.
Ja, ein Drama, genau. Dramatische Oper, ja. Keine komische Oper, also naja.
Ja,
ja, und das ist natürlich, ja. das bringt natürlich in mir auch dann irgendwas manchmal hoch, also ja. Und das schaue ich mir dann an, also das fühle ich dann vor und dann schaue ich es mir an und dann komme ich noch manchmal auf eine interessante Erkenntnis oder so und dann ist es auch wieder gut, also dann ist es auch wieder gut, ja. Aber da bin ich sehr lebendig dabei und bin noch neugierig, also es ist gar nicht so, dass ich jetzt sage, oh, ich will jetzt immer meine Ruhe haben, ich will jetzt gar nichts mehr denken oder ich will jetzt mit Gedanken nichts mehr zu tun haben. Das ist mal eine Phase gewesen, aber dann braucht man hier auch als Mensch nicht zu erscheinen, finde ich, wenn man jetzt hier kein Interesse mehr hat, dann kann man doch im Wald, also dann würde ich sagen, dann sollte ich eher irgendwie lernen, wie man allein im Wald überlebt oder so und nicht hier abseilen, wenn ich darauf aus bin, meine Ruhe zu haben und nichts mehr, wenn ich dieses Menschsein und diese Menschheit nicht mehr für voll nehme sozusagen und dann soll ich lieber in den Wald ziehen, da habe ich doch mehr meine Ruhe oder ins Himalaya. Also ich finde die Idee gar nicht schlecht, dann zu sagen, ich gehe ins Kloster oder ich gehe ins Himalaya und werde dann da Yogi und mache meine Ruhe da. Also das wäre der bessere Weg, wenn man sagt, man möchte nichts mehr erleben oder von äußeren Einflüssen so, würde ich sagen.
Und nutzt du eine bestimmte Technik oder bist du dann einfach damit, was ist?
Ich habe verschiedenste Methodiken und Herangehensweisen ausprobiert und für mich gemacht eine Weile lang. Und das hat sich so zusammengestellt wie so ein innerer Werkzeugkasten dann nach ein paar Jahren. Und jetzt ist es so, dass es aber sich so eingespielt hat sozusagen, dass es eigentlich quasi wie von alleine geht. Also da muss ich nicht mich groß jetzt überlegen, so, oh, was taucht denn da jetzt für ein Thema auf oder für eine Schwierigkeit oder da spüre ich ja was Komisches und welche Methode nehme ich denn da jetzt? Und dann ist es ganz natürlich, also es taucht eigentlich quasi sofort von alleine auf eigentlich, also das Gefühl taucht auf. Eine Angst, ich sehe irgendein Video zum Beispiel, da geht es um irgendwas und plötzlich taucht eine Angst auf, die merke ich dann sofort, dann fühle ich die Angst und dann überlege ich noch ein bisschen so, und woher kennst du das? Kennst du das aus deinem eigenen Leben oder aus deiner Kindheit oder was waren da oder sowas, woran erinnert dich das? Und dann erforsche ich das so auf eine ganz natürliche Weise. Genau, keine besondere Methode. Und dann merke ich, oh, der Körper will atmen, dann lasse ich den Körper atmen. Also es ist so ein Geschehen, was eher so sich von selbst gestaltet dann. Also da ist nicht dieses von außen, ich mache jetzt was oder ich lege eine bestimmte Methode an oder so. Das ist nicht mehr so. Aber auf dem Weg bin ich doch eher der Typ, der empfiehlt, sich mal verschiedene Methoden anzueignen, also Sachen auszuprobieren, Körperarbeit, Traumaarbeit, Gefühlsarbeit, Atemarbeit, was weiß ich, da gibt es ja verschiedene Sachen. Das alles mal auszuprobieren für sich, wenn man Probleme hat, wenn man genau solche Probleme hat, dann das alles mal zu probieren, zu machen eine Weile richtig und zu schauen, ob sich das für einen lohnt und wo es da weitergeht. Aber mit den Jahren wird es dann irgendwie verinnerlicht und dann muss man das nicht mehr so bewusst jetzt so immer so eine Methode machen. Bin ich jedenfalls nicht mehr so.
Ja.
Das ist so eine Natürlichkeit. Der Organismus hat gelernt, wie er die Dinge verarbeiten kann und dann muss man ihm das einfach nur lassen.
Einfach lassen.
Ja. Dann macht er das. Dann macht er das.
Manche oder eigentlich die meisten spirituellen Lehrer, wenn ich die zum Beispiel im Interview darauf anspreche, ob sie auch schon mal Leute zu Traumatherapeuten schicken, also zum Beispiel auch in dem Sinne, schön, dass du in Satsang kommst, aber ich habe das Gefühl, es ist eigentlich besser, du gehst erstmal zu einem Traumatherapeuten. Kannst du das verstehen und nachvollziehen?
Ja, total, ja. Also da würde ich sagen, da gibt es für jeden Menschen was anderes zu tun, immer, ja. Also, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ich gestalte, also jetzt mal theoretisch, könnte man ja sagen, als Lehrer, ich gestalte meinen Satz so, dass da alle möglichen verschiedenen Problematiken ihren Platz haben. Wenn man sich das zutraut, die Kompetenzen hat, meinetwegen wie Christian Meyer oder so, dann kann man das machen. Aber wenn man selber keine therapeutischen Erfahrungen hat oder das nicht anbieten kann, möchte oder so, dann würde ich durchaus sagen, da sollte man sich dann aber ein bisschen belesen und mit beschäftigen und dann die Leute da zum Profi schicken, wenn man da nicht weiterkommt. Und ob man das jetzt immer so dann jemanden von vornherein ansehen kann und sagen, komm, nee, du kommst nicht rein, das finde ich schwierig. Das kann man wahrscheinlich nicht machen, aber kommt auch darauf an, wie groß der Satz ist. Wenn da 200 Leute kommen, wird es schwierig. Da kannst du ja nicht jeden Einzelnen da prüfen vorher. Wenn du das jetzt machst wie Moody oder so, wo du sagst, bevor einer aufs Retreat kommt oder so, dann muss ich den erstmal ein bisschen kennenlernen und der muss erstmal ein paar Mal zum Satz angekommen sein. Dann kannst du den Eindruck verschaffen und dann sagen, ob du dem zutrauen würdest, dass er bei dir irgendwie aufs Retreat kommt. Oder ob das eine Überforderung wäre, dann kannst du das ja mit dem besprechen.
Hm. Aber es kann auch genau andersrum laufen. Also Gaia erzählt ja von sich auch, dass da erst eine starke spirituelle Entwicklung war und dann danach ist er erst zu Traumatherapeuten gegangen und hat sich damit auseinandergesetzt und selber die Praktiken gelernt. Ne?
Ja, das war bei mir auch so. Das kann man auch parallel machen. Bei manchen klappt das auch so parallel. Das heißt, ich hatte vorher schon große Probleme und deswegen bin ich eigentlich dann nicht direkt zum Satsang gekommen, sondern ich bin eigentlich erst gerade eine Therapie versucht und bin dann drauf gekommen, dass meine Gefühle total blockiert waren. Ich habe gemerkt, das ist ein großes Problem und da habe ich dann gemerkt, dass mir diese Therapie aber nicht tiefgreifend genug ist. Also es war mir nicht tiefgreifend genug. Und da kam das Buch zufällig von Christian Meyer in meine Hände und ein halbes Jahr später bin ich dann zu Christian Meyer gegangen oder ein paar Monate später, weil ich da gelesen habe, dass es da total ums Fühlen geht und um einen ganz neuen, anderen Umgang mit Gefühlen. Der hat mich so fasziniert und ich habe sofort gemerkt, das ist jetzt dran. Und dann bin ich zu Christian Meyer gegangen, gar nicht wegen Erleuchtung oder irgendwas. Danach habe ich gar nicht gesucht, sondern ich hatte gesucht nach einem Umgang, wie ich wieder an meine Gefühle rankomme und die richtig zulassen kann und verarbeiten kann. Das hatte ich bislang nicht so irgendwo anders bekommen sozusagen. Und dann bin ich deswegen dahin gegangen und da habe ich dann auch gleich mich da reingesetzt und habe gemerkt, jawohl, du bist da vollkommen richtig. Und es ging quasi dann schon auch los. Also ich war irgendwie so ein Typ, der offensichtlich da total gut drauf angesprochen hat. Also das war gerade richtig an der Zeit sozusagen.
Gehst du jetzt noch zu Christian Meyer?
Nö, also ich würde mal aus Spaß, um ihn mal zu treffen, mal zu sehen, hallo zu sagen, mal würde ich mal alle paar Jahre vielleicht mal hingehen. Irgendwann war ich nochmal, aber jetzt irgendein Bedarf, dass ich da noch irgendwas brauche oder so nicht, nö.
Das hört sich gerade so an, deine Beschreibung, als wär's, als würde man zum spirituellen Lehrer gehen, weil einem vielleicht gerade die Technik oder die Art passt auf dem eigenen Weg. Ist das nicht auch Resonanzsache, dass es also so eine innere Resonanz ist, die eigentlich nicht zu verstehen ist, warum die da ist zu einem und zum anderen nicht?
Ja, es kann beides sein. Also bei mir war es beides. Mir hat die Beschreibung gefallen in seinen Büchern zu den Gefühlen und der inneren Arbeit, die hat mir total gefallen. Also die hat mir irgendwie gelegen. Und natürlich geht es dann total darüber hinaus, was man vorher nicht ahnen konnte. Also dann war ich dann da und dann ist natürlich da absolut eine also ich habe ihn von Anfang an überhaupt nicht als Person gesehen, den Christian. Also da war mir sofort intuitiv klar, wenn ich in seine Augen geguckt habe oder wenn ich ihn habe reden hören, ja, da vorne redet der Organismus, der redet über irgendwelche Sachen jetzt, aber ich habe da überhaupt keine Person gesehen. Und da war mir auch klar, das ist auch vollkommen, da bin ich auch vollkommen richtig. Danach habe ich gesucht, ohne es zu wissen in dem Sinne, weil wenn man so einen Menschen noch nicht getroffen hat, wo das so ist, dann weiß man ja gar nicht, wie das ist. Aber das war mir dann gleich klar und hat mich so gepackt, dass ich dann da gleich auch zum Retreat gegangen bin und so. Ja, da ist dann keine Frage mehr, dass man da hingeht oder nicht oder ob einem jetzt die Methode gefällt oder so, das ist natürlich Quatsch. Also da ist dann die Anziehung da und da ist dann die Begegnung durch die Augen da vielleicht oder was weiß ich und dann zieht es einen dahin und irgendwas Tieferes zieht einen da an. Also es ist letztlich natürlich die tiefere Dimension, die einen da anzieht, von der man aber vorher nicht so genau wusste, wie das.
Was ist das, ja. Aber unter Umständen kann es auch zum Beispiel durch ein Video irgendwie geschehen oder klar werden, dass da eben auch eine tiefere Anziehung ist zu jemandem und zu jemand anders nicht.
Total, absolut, absolut. Ja. Das habe ich schon den Eindruck, dass das durch Videos geht oder durch Texte auch oder ja, absolut, ja. Na klar. Da übernimmt dann irgendwas anderes da. Da übernimmt dann irgendwas. Das ist wie so ein frischer, das, da ist dann irgendwie was jenseits von deinem Bekannten, von deiner Blase, sag ich mal, oder von deinem bekannten Erleben ist. Da ist dann irgendwas jenseits, was da von außen eindringt oder so, wo du merkst, was ist denn das da?
Also ich habe es auch immer so mit Büchern erlebt, also nicht mit jedem natürlich, aber schon öfters auch. Maren erlebt es ja auch jetzt noch so, dass das mehr ist als nur ein Wissen aufnehmen von jemandem, sondern dass das auch so ein Einklinken ist in dem seine Energie oder Resonanz und man dadurch auch wachsen kann durch Lesen. Also nicht durch was, was man wissentlich aufnimmt, aber durch einfach das in der Präsenz sein, durch die Verbindung, durch das Lesen.
Das war für mich auch so. Ich bin auch so ein Typ. Also ich weiß von anderen, die können mit Lesen oder so gar nichts, da kommt nichts rüber oder so, oder sagen sie jedenfalls. Aber ich bin auch so ein Typ. Also ich habe dann eine ganze Menge durch Bücher mich noch anstecken lassen. Also es ist mehr, dass man sich richtig anstecken lässt. Es ist nicht nur die Worte oder die Worte. Nee. Also bei den Nisargadatta oder so, da kommt richtig was rüber. Also das kann regelrecht zum Shift nochmal führen. Nur durch Lesen, ja. Bin ich absolut überzeugt. Also da.
Also
es ist da irgendwie drin, das wird transportiert auch. Trotzdem sind ein paar gute Worte, die jetzt fürs eigene Verständnis gut sind und passend sind, auch nicht schlecht. Also habe ich gemerkt. Also ist jetzt nicht völlig beliebig, was da für Worte drin stehen. Also es hat auch seinen Platz.
Es spielt also dann auch offensichtlich keine Rolle, ob derjenige, von dem diese Worte kommen, noch lebt oder nicht. Ne? Also als Mensch in der Form lebt.
Nee. Wir wissen, was Jesus Christus für eine gewaltige Einfluss hat und allein wenn manche Leute nur an ihn denken oder weiß ich nicht was oder sein Kreuz an der Wand haben oder was das für einen gewaltigen Eindruck macht, das ist schon 2000 Jahre her, also das hat keine Bedeutung mehr.
Also auch Zeit spielt keine Rolle da.
Nee. Das Bewusstsein, das tiefere Bewusstsein oder die tiefere Dimension, die sucht sich immer ihren Weg irgendwo wieder rein in die Manifestation oder ins Bewusstsein des Menschen rein. Die wird man ja nicht los. Also auch wenn jetzt alle Menschen unbewusst wären und nichts davon wissen wollten und jetzt die wollen jetzt eben ganz anderes dramatisches Stück jetzt aufführen, aber man wird es ja nicht los. nicht ewig.
Und schreibst du auch Texte?
Ja, habe ich eine Zeit lang und die habe ich dann aber zusammengefasst. Jetzt ist nicht mehr viel übrig. Jetzt habe ich sozusagen aufs Wesentlichste reduziert auf meiner Internetseite. Also es sind jetzt bloß noch ein paar Seiten. Aber ich schreibe jetzt keine ellenlangen Bücher oder so, genau. Ich bin eher der Typ, der es versucht, in möglichst einem verständlichen Worten, ungekünstelt sozusagen, verständliche Worte zu packen, die man als normaler Mensch einfach verstehen kann sozusagen. Und da bin ich so der Geschichtenerzähler, wo ich jetzt sage, ich kann jetzt endlos ein Buch füllen oder so. Das ist bis jetzt jedenfalls nicht so.
Da kommt es ja noch.
Ja, nee. Genau.
Nee.
Genau. Ja. Ich halte viel von Worten, weil diese Beschäftigung, also es ist für mich wichtig, dass man nicht nur nachdenkt, sondern dass man immer gleichzeitig fühlt. Und immer wieder, wenn man merkt, man driftet ins Denken ab, also es passiert jetzt bei mir nicht mehr so, aber früher, die Dinge wirklich zu untersuchen, bedeutet für mich weit mehr als nur zu denken, sondern zu fühlen, auf allen Ebenen den Körper zu fühlen, was macht das im Körper, was macht das im Gefühlssystem, was für Gefühle tauchen auf und die wirklich zu erleben. Und dann kann man auch wieder, wenn man merkt, man ist wieder stabil im Beobachten, im Gewahrsein und wieder im Fühlen, ist man wieder stabil und lässt sich von seinem Verstand nicht so wegdrängen irgendwo hin oder abdriften, dann kann man auch wieder in die Gedanken und kann man wieder neu über ein Thema nachdenken. Und wenn man das geübt hat und drauf hat, dann kann man auch nachdenken und fühlen und erleben und still sein zugleich. Also es ist kein Widerspruch mehr. Und dann kann man auch gut über Dinge, dann ist es wichtig, über Dinge auch gezielt nachzudenken, finde ich. Also so erlebe ich das. Gezielt über Dinge von verschiedenen Seiten zu beleuchten, innerlich und nachzudenken und eben zu gucken, was machen diese unterschiedlichen Möglichkeiten mit mir? Was machen die mit mir? Wie fühle ich mich dann? Wie würde es mir gehen, ja, wenn jetzt die Krise, wenn die jetzt dahin führt oder dahin führt, wenn die jetzt dazu führt, dass das Geldsystem wegbricht, was würde das mit mir machen? Und dann fühle ich das und dann gucke ich mir das an. Ja. Oder was würde das machen, wenn es einfach so weiterginge wie bisher? Also boah, was fühle ich denn dann? Oh, das fühlt sich furchtbar langweilig, furchtbar an, das ist ja depressiv, wenn es einfach nur so weiterginge wie bisher, das wäre ja furchtbar. Oder so, ja, und dann lasse ich das halt an mich rankommen. Also es ist kein bloßes Nachdenken, sondern immer alles zusammen, das ganze Leben zusammen. Und auf diese Weise kann man durch Nachdenken, auch durch sehr detailliertes und differenziertes Nachdenken, ja, wie soll ich sagen, ich würde sagen reifen. Also dadurch findet auch mal Reifen statt.
Ja, wenn man sich nur aussuchen kann, was da kommt an Gedanken, ne?
Kann man nicht, nee.
Nee.
Kann. Nicht wirklich, nee. Man kann sich auch nicht aussuchen, was einen berührt, also, oder was, ja, was nicht, und an welchem Tag und in welchem Moment es einen erwischt. Plötzlich macht man Facebook auf oder YouTube und plötzlich erscheint ein Übertitel. Was lese ich denn da? Das kann ja nicht sein, oder was weiß ich. Ich meine, man weiß nicht, es passiert einfach.
Ja.
Das ist für mich damit verbunden, dass das alles aus diesem Nichtwissen kommt. Nichtwissen könnte man das auch nennen. Dieses Nicht-Etwas und Nichtwissen, das sind für mich so zwei Begriffe, die in dieselbe Richtung deuten. Und dieses Ganze, was hier erscheint, kommt aus diesem Nichtwissen. Das kann man eben nicht vorher wissen.
Ja.
Wie sich das ergibt, wie sich das, was da hochkommt. Von außen und von außen und von innen. Und wenn man das verstanden hat, dann weiß man eigentlich, dass man gar nichts in der Hand hat. Wenn man das wirklich verstanden hat, und das meine ich mit Nachdenken, dann lohnt es sich richtig nachzudenken und dann kommt man eigentlich schon das bloße Nachdenken drauf, dass es kein Ich geben kann. Wer soll da irgendwas bestimmen können? Da kommt irgendwas von innen auf einen zu und dann kommt da von außen was auf einen zu und dann wird da notgedrungen irgendwie in der Mitte hier im Körper und im Verstand wird dann aus der Mischung wird dann das, was jetzt erlebt wird, irgendwie findet halt statt. Ich meine, und was soll man da machen? Wer soll da was machen?
Ja.
Also viele Dinge kommt man auch wirklich durch Nachdenken drauf, finde ich. Und deswegen finde ich das gar nicht gut zu sagen, der Verstand hat da nichts verloren. Oder der ist ja Illusion oder Verstand. Lass den doch bleiben.
Ich glaube, es gibt auch so unterschiedliche Wege. Dieses Jana-Yoga oder was, das geht, glaube ich, über das Denken. Oder also ich habe mich da jetzt nicht so mit beschäftigt.
Ja.
Wie ist es bei dir, wenn eine Entscheidung ansteht, denkst du dann auch nach und gehst die verschiedenen Alternativen gedanklich durch oder machst du es ganz spontan oder immer anders?
Nee, ich gehe verschiedene Sachen meistens durch. Und wenn ich merke, irgendeine Alternative davon löst was in mir aus, dann schaue ich mir das erstmal an, ob da ein Thema hinter steckt, habe ich da noch für irgendwas, ist da irgendeine Angst vor irgendwas oder eine Befürchtung oder so, dann schaue ich mir es an, bis es sich wieder geklärt hat, bis es sich beruhigt hat und ich wieder ganz ganz locker sozusagen über die verschiedenen Möglichkeiten nachdenken kann, so ungefähr. Also es ist wie so ein Aussieben. Es ist wie so ein Aussieben, wo mischt sich das Unterbewusstsein immer noch mit ein und will auch noch was vermeiden oder was kontrollieren. Und also das sind die Anteile bei mir noch da, die sich immer mal wieder auf Mucken sozusagen. Und die werden wie ausgesiebt, die fliegen halt gleich auf und werden ertappt sozusagen bei dem Versuch, sich einzumischen und ausgesiebt und ausprozessiert und dann, wenn sie wieder ruhig sind und so, und dann ist alles wieder frei und offen und dann sind alle Alternativen möglich und dann die Entscheidung fällt dann aber irgendwie, ja, vielleicht eher intuitiv. Also das ist eher so ein, man weiß es dann einfach, also es ist eher so ja, das kommt mir jetzt total sinnvoll vor, das mache ich jetzt. Das erscheint mir jetzt auch von dem, was ich erkennen kann, eindeutig die beste Möglichkeit zu sein. Also es ist dann, man weiß es dann irgendwie so.
Kennst du es auch, dass man, sag mal, jetzt gedanklich zu einer Entscheidung kommt und auf einmal im letzten Moment macht man doch das andere und weiß selber nicht, woher es kam? Also
ich erlebe das eher so, dass da, wo die Entscheidung getroffen wird, jetzt was zu unternehmen, das ist gar kein Gedanke, die ist dann alternativlos. Also da, wo ich es wirklich in Angriff nehme, also es ist nicht so, dass ich mir das vorher überlege, so und so werde ich es dann machen und dann eine Woche später mache ich es dann so, wie ich es mir überlegt habe, sondern es ist mehr so, dass das Überlegen, wie ich es jetzt genau mache und das Machen eigentlich zusammenkommt. Aber es gibt natürlich Dinge, ja, dass ich mir jetzt was vornehme und dann im letzten Moment doch umentscheide, ist eigentlich eher nicht so der Fall. Ne? Mhm.
Manchmal ist es ja auch so, dass man quasi was im Vorhinein entscheiden muss, ich zum Beispiel ein Ticket schon bestellen oder kaufen.
Ah, ja,
und der,
ja.
der richtige Impuls, einmal loszureisen, der ist ja eigentlich erst viel später nötig und dann vielleicht da oder nicht da. Ne?
Ja, also, ja. Ja, nee, das ist dann eher so, dass ich mir das dann, dass ich das dann versuche dann auch zu machen, wie ich es mir vorgenommen hatte oder so, genau. Außer man ist jetzt natürlich wegen irgendeinem äußeren Umstand total verhindert oder so, klar. Oder irgendwas kommt dazwischen, aber an sich jetzt, dass jetzt so die Entscheidung für einen Termin oder so nochmal umgestoßen wird, jetzt, wenn ich jetzt überraschend krank werde oder so, dann sage ich halt was ab, aber ansonsten eigentlich jetzt eher nicht, dass ich dann kurz vorher sage, ach nee, doch lieber. Ja, ich bin da so ein Typ, wenn mir sowas mal passiert, es kommt äußerst selten vor, dann hat es auch einen guten Grund, warum ich mich nochmal umentscheide und dann sage ich dem anderen das dann auch zum Beispiel dann möglichst nicht erst im letzten Moment, sondern sage ihm das dann Bescheid, dass ich mich doch umentschieden habe aus den und den Gründen. Also das ist dann eher so. Ja.
Ja, schön.
Also ich bin so ein Typ einfach, ich bin ein genauer Typ, ich bin ein sensibler Typ und versuche auch darauf zu achten, was ich den Leuten kommuniziere und wie ich mich benehme in der Welt ein bisschen. Also das finde ich auch nicht ganz unwesentlich. Und da habe ich, weil ich so ein genauer Typ bin, auch etliche Enttäuschungen erlebt von anderen Menschen, muss ich sagen. Das gehört aber dazu. Also das ist meine Lernaufgabe zu sehen, dass halt die meisten Menschen das nicht so genau nehmen und sich nicht so genau mitbekommen und dann eben auch spontan irgendwie komisches Verhalten im Tag legen. Und das ist aber okay. Also das ist einfach so. Das gehört dazu. Ja. Damit halt auch umgehen zu lernen.
Yvonne, hast du noch Fragen?
Ich überlege gerade, ich glaube eigentlich nicht. Nee, ist schon ja, viel besprochen worden. Ja.
Hast du noch was von dir aus, Johann, was du gerne sagen möchtest?
Ja, also ich finde, jetzt noch mal kurz Bezug zu nehmen auf die aktuelle Situation, finde ich hochspannend, die ganze Sache. Und habe mit verschiedenen Möglichkeiten innerlich gespielt, wie es wohin die Reise gehen könnte. Mit dem ganzen System, mit dem ganzen, mit der Gesellschaft, mit dem ganzen. Und ich fände es sehr schade, wenn es einfach nach kurzer Zeit sich wieder so stabilisieren würde wie vorher. Muss ich sagen. Das fände ich auf eine Art, also jetzt mal abgesehen von Krieg und Bürgerkrieg und diesen Dingen und Diktatur und so weiter, davon mal abgesehen, finde ich, die Variante, dass es einfach sich innerhalb von 1, 2, 3 Monaten wieder im alten Wirtschaftssystem stabilisiert und wieder weitergeht wie bisher, fände ich eigentlich die traurigste Situation sozusagen, die ich mir vorstellen kann. Ich finde das Geldsystem furchtbar, daneben und dysfunktional und da habe ich mich auch viel mit beschäftigt. Und die ganze Börse und so weiter, also das ist für mich echt ein krankes Spiel.
Ja.
Und aus irgendeinem Grund ist es aber so, ist es so weit gekommen, aus irgendeinem Grund. Und aus irgendeinem Grund lassen das die Menschen ja auch mit sich machen oder hat sich so entwickeln können. Und es wird auch seinen Sinn haben, dass es so ist. Also ich kritisiere nicht und sage, das ist von der Schöpfung jetzt ein Fehler. Also da gibt es keinen Fehler, würde ich sagen. Und ich würde es uns allen wünschen, dass da mal eine Änderung auch passiert, also eine Änderung reinkommt durch jetzt, da sehe ich eine große Chance drin, dass es sich nicht allzu schnell wieder stabilisiert im Alten, sondern dass es jetzt wirklich einen richtigen Crash gibt, der hoffentlich nicht in Gewalt und zu viel Leid, auch materiellen Leid führt, sondern der neue Möglichkeiten hervorbringt. Das wäre das, was ich mir jedenfalls gut vorstellen könnte. Ja, hin zu einem menschlicheren und Wirtschaften und nicht mehr so auf Kosten der Natur. Und
ja, das finde ich auch schön, wenn damit ein Bewusstseinssprung passieren könnte. Ne?
Ja,
aber wenn es geht, friedlich und ohne zu große materielle Einschränkungen oder Leiden oder ja.
Ja, ja. Das ist so meine Idee dabei, natürlich, die Schöpfung das berücksichtigt, wenn wir sehen. was daraus wird, keine Ahnung. Aber irgendwie wird es für jeden auch auf eine Art halt das, ja, das Richtige, wollte ich sagen, aber es klingt ein bisschen abgedroschen. Also, ja, ich nehme auch durchaus die Situation sehr ernst, dass der Mensch auch sehr drunter leiden kann unter dem, was da passiert. Also,
ja, gut.
Ja. Aber ich sehe eine große Chance. Ich sehe eine große Chance, dass sich was Neues auftut.
Ja. Okay, wir haben unsere Chance zum Interview wahrgenommen.
Ja, toll. Freut mich.
Ja, mich auch.
War sehr ausführlich. Danke euch.
Ja, ich danke euch und danke euch Zuschauern, dass es euch gibt und dass es einen Sinn macht, dass wir sowas machen. Den Sinn gebt ihr dazu, die Zuschauer.
Richtig.
Sonst wäre es einfach nur eine schöne Privatunterhaltung gewesen, was auch nicht schlecht gewesen wäre, aber ja, aber so als Interview ist auch schön.
Ja, ich finde es schön, einfach nur mal so auch erstmal das eigene Sein oder die eigenen Erkenntnisse so einfach reinzugeben in den Pool, in den großen Pool, den du ja schon gesammelt hast, und reinzugeben. Man kann jeder selber schauen, was er daraus zieht und wie er es auf sich wirken lässt. Und finde ich gut.
Ja. Okay.
Schön.
Danke.
Aha, vielen Dank.
Ja, danke euch. Macht's gut, ja. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Tschüss. Bis dann.